ARD. Die Lösung. Der Psychologie-Podcast des Bayerischen Rundfunks mit Verena Fiebiger und Marin Wichers.
Herzlich willkommen in der ARD-Audiothek oder worüber ihr die Lösung auch immer hört. Die Lösung, das sind Verhaltenstherapeutin Marin Wichers. Schön, dass du da bist.
Schön, dass...
Ich spreche jetzt immer so. Schön, dass du da bist, Marin. Ich versuche jetzt anders zu sprechen.
Ebenso. Hallo. Schön, dass du da bist, Phoebe. Und schön, dass ihr zuhört bei einer neuen Folge von Die Lösung.
Ja, sind wir, wer wir sind? Oder können wir uns nicht auch manchmal wieder ein bisschen verändern, neu zusammenschneidern, wie auch immer?
Anders sein.
Das frage ich mich ganz gerne mal, wenn ich zu dir radel am Morgen und wieder irgendwas schiefgelaufen ist und ich dann die vielen Stufen zu deiner Wohnung hochlaufe und dir schon im Treppenhaus gerne entgegenrufe, Marin, ich wäre gern anders.
Ja, so ein kleiner Rundumschlag machst du dann, gell, gegen das komplette Selbst, morgen zum Neuen.
Ja, weil ich mich dann frage in den Momenten, warum bin ich so, warum muss ich so sein? Bin ich, wer ich bin oder kann man sich nicht doch mal irgendwann verändern im Leben? Weil ich habe immer geglaubt, mit 30 ist man fertig.
Da, Drops gelutscht.
Ja, und da hilft im Zweifel auch Psychotherapie nicht mehr weiter. Da sind wir, wer wir sind, mit all unseren Schrullen und Dellen im Herz.
Das ist so ein großer Mythos der Psychologie, dass wir eben so sind, wie wir sind. Und wie du sagst, mit 30 ist die Entwicklung irgendwie abgeschlossen in Sachen Persönlichkeit.
Das habe ich geglaubt, ja.
Genau. Aber wir schauen uns das heute mal an, auf Grundlage der aktuellen Forschung, Phoebe. Und ich glaube, wir klären erstmal kurz, was ist Persönlichkeit? Und zweitens, welche Stellschräubchen gibt es denn da so im Laufe des Lebens, die Einfluss auf unsere Persönlichkeit nehmen? Ob da zum Beispiel der Beruf oder die Gründung einer Familie unsere Persönlichkeit stärker formt.
Und wir dachten uns noch als kleiner Funfact zum Schluss, warum bei Persönlichkeitstests oft genau das rauskommt, was wir ohnehin schon über uns denken. Und dann würde ich sagen, wir starten mit dem großen Fass Persönlichkeit. Was ist das?
Ja, Persönlichkeit ist so ein Muster, das wir haben.
Das ist einfach so ein Muster.
Ein Strickmuster. Zwei links, zwei rechts. Das ist so ein Muster von emotionalen Merkmalen, von Denkmustern, von dem, wie wir uns so verhalten. Und dieses Muster, das charakterisiert uns irgendwie in der Art und Weise, wie wir uns in verschiedenen Situationen fühlen, wie wir denken, wie wir handeln. Genau.
Mhm.
Wir wissen ja schon so ein bisschen was über dein Muster, Phoebe, wie du
Nein.
so tickst.
Nein, du wirst gar nichts von mir. Nie habe ich irgendwas erzählt. Ah, du hast auch nachgehört, gell? Du hast die Lösung ja auch schon gehört.
Es gab halt diese eine Folge, Phoebe.
Aber wie meinst du?
Da ging es um die Externalisierungstechnik, diese spezielle psychotherapeutische Technik. Externalisierung ist ja eine Strategie, dass wir uns als Person nicht so mit unserem Problem gemein machen, sondern dieses Problem externalisieren, mal von draußen draufschauen.
Nicht der Mensch ist das Problem, sondern das Problem ist das Problem.
Genau. Da hast du erzählt, du hast da so ein Chamäleon.
Ja, das Chamäleon, das stimmt, ja.
Genau. Also du hast diese Verhaltensweise des Chamäleons, ja, du hast es so geframed als Chamäleon und das mal von außen betrachtet.
Ja, das war schon ein großes Outing, muss ich sagen. Also für alle von euch, die keine Ahnung haben, was das Chamäleon tut. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich mich sehr an mein Gegenüber anpasse und dass das auch irgendwie so unabsichtlich passiert. Ich das nicht gut steuern kann und mich ärgert das im Nachgang total oft. Also, dass ich währenddessen die Stimmlage des anderen übernehme oder die Haltung oder wie derjenige spricht. So allein schon die Armhaltung. Kennst du das, Marin, wenn man so...
Absolut. Ich bin auch so ein bisschen.
Ja, das habe ich schon festgestellt. Das freut mich auch sehr. Weißt du, dass wir dann, wir sitzen so da und dann plötzlich haben wir beide so die Hand und das Kinn. Genau, man hat den gleichen Move, man passt sich so an. Und es ist ja auch grundsätzlich okay, aber manchmal ist es so, und da haben auch viele Leute damals uns geschrieben, dass es so wider Willen passiert. Also, dass es zur Persönlichkeit irgendwie dazu zu gehören scheint und man kann das nicht abstellen, auch wenn man es eigentlich gar nicht machen möchte. Und dann habe ich mir gedacht, ja, am Ende des Lebens sind wir einfach so die Leutchen, die wir sind und Persönlichkeit ist in Stein gemeißelt.
Ja, wenn du sagst, dass du gerne weniger Chamäleon wärst, dann sprichst du da, glaube ich, von einem der fünf großen Persönlichkeitsfaktoren, Phoebe, nämlich von dem Faktor Verträglichkeit. Verträglichkeit ist so unsere Neigung, kooperativ zu sein, mitfühlend zu sein, freundlich zu sein. Und es gibt natürlich in uns nicht nur diese Dimension der Verträglichkeit, sondern es gibt noch vier weitere Persönlichkeitsfaktoren. Offenheit, Neurotizismus, Gewissenhaftigkeit und Extraversion.
Das sind die...
Die Big Five.
Ich erkenne die wieder, genau, ich erkenne die wieder. Aber vielleicht kannst du noch sagen, was so diese einzelnen Merkmale, was das bedeutet.
Also Offenheit ist so unsere Bereitschaft, neue Dinge zu erkunden und irgendwie auch intellektuell neugierig zu sein. Neurotizismus ist dann eher so unsere Anfälligkeit für Stimmungsschwankungen, also ist eher so ein bisschen unsere Emotionalität, emotionale Instabilität. Und Gewissenhaftigkeit ist dann wieder so sehr auf der Verhaltensebene, also unsere Fähigkeit, organisiert zu sein, zuverlässig zu sein. Und dann gibt es eben noch die Extraversion, so ein bisschen diese soziale Komponente. Und das ist so der Faktor, der bestimmt, wie gesellig bin ich, wie gesprächig bin ich. Und immer so diese spannende Frage, kosten mich soziale Kontakte mehr Energie oder geben sie mir mehr Energie? Genau, das sind diese Big Five der Persönlichkeit.
Und wenn euch die Entstehungsgeschichte der Big Five als feste Größe in der Psychologie interessiert, dann hört auf jeden Fall in die Lösungsfolge Introvertiert rein. Die war mit Comedian Saskia Fröhlich. Und wir hatten noch eine Folge Introversion. Da wird auch noch mal ein bisschen ausführlicher über diese Big Five gesprochen.
Ja, wir alle tragen diese Big Five in uns. Also jeder von uns hat sie. Aber sie sind in jedem von uns ein bisschen unterschiedlich ausgeprägt oder zusammengesetzt. Und ich glaube, du schlägst auf dieser Dimension der Verträglichkeit vielleicht ein bisschen höher aus.
Ja, das ist schön.
Man kann dich also entlastend in so verschiedenste soziale Situationen stecken. Und du kannst irgendwie mit jedem, passt dich an. Ja, schraubst vielleicht da manchmal hier und da so ein bisschen an dir rum, je nachdem, was gerade so gebraucht wird.
Das klingt recht praktisch. Also Verträglichkeit, das ist ja schön, da habe ich mich jetzt auch ganz kurz gefreut. Man könnte aber auch sagen, ich bin einfach so eine Hardcore-Opportunistin. Also es ist so, wenn ich das merke, dass ich das mache und es mir wirklich stark auffällt, dann habe ich das Gefühl, nicht authentisch zu sein. Und ich mich frage, wer bin ich eigentlich? Dann ist das ist unschön. Und natürlich, klar, dieses Verträglichsein heißt halt, dass ich schon dann auch aufrichtig Verständnis für die verschiedenen Sichtweisen habe, die Sachlagen. Also ich fühle mich da schon ein, aber ich wäre manchmal einfach nur gern, verstehst du, immer ich.
Total, kann ich nachvollziehen. Ja, dein Chamäleon-Verhalten, also du bist nicht das Chamäleon, aber es ist so, das Verhalten, das du da manchmal zeigst, das hat ja eine Funktion. Also das macht so zwischenmenschliche Begegnungen ein bisschen smoother, ein bisschen harmonischer. Mhm. Aber es kann dir eben auch das Gefühl geben, nicht immer authentisch zu sein. Und das ist dann so ein Störgefühl, das du hast, ne? Ja, ich finde da ja die Frage so spannend, ob du schon immer so warst oder ob du so wurdest. Also ob du in deinem Leben zum Beispiel gelernt hast, dass es wichtig und auch hilfreich ist, anpassungsfähig zu sein. Wenn ich in der Praxis Patienten habe, die mir von Verhaltensweisen berichten, über die sie immer wieder stolpern und die sie auch immer wieder stören, dann frage ich ganz oft, ob es zu dem Verhalten eine Geschichte in ihrem Leben gibt.
Und die gibt es dann meistens, oder? Weil es ist ja meistens was vorgefallen, so im Urschleim, in der Kindheit und in dem, was alles danach dann gekommen ist. Wie viel Gewicht hat das auf der Waagschale? Also im Vergleich zu diesem herrlichen Potpourri an Persönlichkeitsmerkmalen, die wir gerade hatten und mit denen wir ja schon auf die Welt kommen. Also wie wichtig ist es? Weil Eltern zum Beispiel beobachten ja bei ihren Kindern immer schon ein Temperament. Also es wird ja immer schon, man wird ja immer schon beschrieben.
Ja, die ganz knappe Antwort auf die Frage lautet, beides macht uns zu der Person, die wir sind. Die Genetik und auch das, was wir erleben. Wenn wir jetzt uns Studien anschauen, dann sehen wir, dass schon so 30-60% unserer Persönlichkeit und auch unseres Temperaments genetisch veranlagt sind. Gleichzeitig ist es aber so, dass Persönlichkeitsmerkmale unserer Eltern, was die so mitbringen, nicht filterlos an uns weitergegeben werden, sondern was passiert, es kommt im Laufe unseres Lebens zu sogenannten Genom-Umwelt-Interaktionen. Hast du vielleicht schon mal gehört? Die Gene, mit denen wir auf die Welt kommen, wir können uns das ein bisschen vorstellen wie ein Orchester von Musikinstrumenten, das uns mitgegeben wird. Und diese Zusammensetzung des Orchesters, die beinhaltet für sich ein bestimmtes Potenzial, vielleicht auch ein bestimmtes Risiko. Mhm. Aber es bleibt nicht bei diesem Orchester, sondern um dieses Orchester herum stehen verschiedene Dirigenten. Das sind die sogenannten Umweltfaktoren. Und diese Dirigenten, die bestimmen, welche Instrumente gespielt werden, welche Melodie, welche Lieder da entstehen. Ein Beispiel für so einen Dirigenten ist unser soziales Umfeld, also welche Beziehungen haben wir. Unsere Bildung, unsere Ernährung, auch in welchem Teil der Erde wir so aufwachsen und ob wir zum Beispiel in Armut aufwachsen oder nicht.
Es gibt also Veranlagungen und die treffen dann auf eine mehr oder weniger günstige Umwelt. Und je nachdem steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich entweder mehr die Risikofaktoren melden so oder Eigenschaften, die uns im Leben helfen.
Ganz genau. Und dann passieren im Laufe unseres Lebens noch zwei Dinge, die Einfluss auf unsere Persönlichkeit nehmen. Das erste ist, wir werden älter. Also wir alle, wir wachsen und das beeinflusst unsere Persönlichkeit schon mal per se. Können wir gerne gleich auch mal schauen, wie. Mhm. Und dann, wir erleben Dinge. Jeden Tag. Zig Stück. Das können so ganz normative Lebensereignisse sein. Also ganz normale, wie zum Beispiel der erste Job, den wir annehmen. Und es können aber natürlich auch besondere Lebensereignisse sein, wie zum Beispiel, dass ich in ein anderes Land umziehe oder dass ich einen wichtigen Menschen verliere. Beides prägt uns. Sollen wir mal mit der Lebensspanne anfangen, Phoebe?
Jo.
Ja, cool. Du hast vorhin schon gesagt, so Kinder kommen ja irgendwie schon mit so einem Temperament auf die Welt, mit so einer Persönlichkeit. Das stimmt. Dann ist es aber so, wenn wir uns Studien anschauen, sehen wir, da ist wirklich noch viel fluide, sage ich mal. Da wird sich noch viel ändern. Unsere Persönlichkeit ist im Kindesalter noch nicht sehr stabil. Die wird dann ein bisschen stabiler im Jugendalter und im jungen Erwachsenenalter. Und dann wird's spannend. Ne? Dann denken wir, ja, dann ist der Drops gelutscht. Dann ist der Beton irgendwie festgefahren und dann...
Um unsere Füße nicht, gegossen, um nicht, mal ein Mafia-Bild aufzumachen.
Nichts geht mehr. Aber, das ist ganz wichtig, unsere Persönlichkeitsentwicklung ist nie fertig. Typischerweise werden Veränderungen im höheren Alter weniger, aber sie sind immer noch möglich. Es gibt eine Studie, die hier in Deutschland gemacht wurde und die zeigt, dass ungefähr jeder fünfte Mensch ab dem 60. Lebensjahr wirklich sich in seiner Persönlichkeit nochmal stark verändert.
Krass. Mhm. Das heißt also, ja okay, manche bleiben schon gleich, aber es gibt auch welche, die sich wirklich noch verändern können.
Genau. Und wenn wir solche Veränderungen im höheren Alter sehen, dann stehen die schon typischerweise im Zusammenhang mit einem Lebensereignis. Also der Verlust von einem Partner, vielleicht aber auch eine neue Partnerschaft, eine neue Liebe, dass Enkelkinder geboren werden oder dass wir diese eine krasse Reise nochmal machen, die wir immer schon mal machen wollten und die uns dann auch nochmal prägt.
Was mich daran freut, ist, dass ja dann auch zum Beispiel eine psychotherapeutische Behandlung schon noch Sinn macht. Also weil ich wirklich dachte, ab einem gewissen Alter, hui, lohnt sich das noch? Also es klingt jetzt echt hart, aber immer so dieses, so lohnt sich das noch?
Nee, absolut lohnt sich das. Und wenn wir nochmal an die Big Five denken, also diese fünf Hauptpersönlichkeitsmerkmale.
Das waren, ich zähle auf, Verträglichkeit, Offenheit, Neurotizismus. Mhm. Ist auch mal das, wenn man sich da angesprochen fühlt, dann freut man sich nicht so richtig. So, ah, diese Stimmungsschwankungen, ach, das ist neurotisch. Gewissenhaftigkeit und Extraversion.
Genau. Dann gibt es da Unterschiede, wie wir uns in diesen einzelnen Merkmalen über die Lebensspanne hinweg verändern. Also wir verändern uns nicht nur per se, sondern wir sehen auch Unterschiede in diesen fünf Persönlichkeitsmerkmalen.
Wie ist es jetzt mit der Verträglichkeit? Das interessiert mich natürlich besonders. Kann das Chamäleon nach Jahrzehnten des Mitmischens und Nervens sich verziehen? Was ich da bei mir auch ein bisschen paradoxes beobachte, dass ich zum einen verträglicher werde und zum anderen aber unverträglicher, je nachdem, wen ich treffe.
Ich weiß, was du meinst. Geht mir auch so. Also es gibt tatsächlich zu unserer Verträglichkeit eine wiederkehrende Beobachtung. Im Durchschnitt werden Menschen über die Lebensspanne hinweg tatsächlich verträglicher. Würde man so vielleicht auch gar nicht denken.
Aber nee, null.
Wenn wir uns Studien mit vielen Menschen anschauen, dann sehen wir, im Durchschnitt werden Menschen im Laufe ihres Lebens nachsichtiger, sie streiten sich weniger. Und wir werden übrigens im Durchschnitt auch gewissenhafter im Alter. Bei der Offenheit und der Extraversion ist das ein bisschen anders. Die verhalten sich eher wie so umgekehrte Us.
Ich denke mir, so ein U,
steigt. Es steigt, also in den ersten drei Lebensjahrzehnten steigt unsere Offenheit und unsere Extraversion. Dann erreicht es irgendwann so ein Plateau, so zwischen 40 und 50 irgendwann, und dann nimmt es wieder ab. Das ist im Mittel, ne? Also im Durchschnitt.
Was heißt, man wird halt doch ein bisschen speziell auch. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das auch schon mal gedacht habt, man trifft manchmal auf ältere Menschen und denkt sich, hui, das ist jetzt schon ein alter Griesgram oder so eine miese Petra. Und dann denke ich drüber nach, werde ich das auch so sein als alte Frau? Ich bin ja jetzt schon oft schlecht drauf oder bin so Morgenmuffel und komme dann zu dir in der Früh und dann erwarte ich mir erstmal, dass du ein bisschen die Sonne auf mich scheinen lässt. Wie werde ich denn so eine alte, weise Frau?
Und? Podcast-Sucht noch nicht gestillt?
Noch mehr spannende, informative und bewegende Podcasts gibt's in der App der ARD Audiothek.
Diesen Podcast übrigens auch.
Hallo, hier sind Christine und Corinna vom Podcast Freundschaft Plus. Das ist der Podcast, der sich mit Liebe, Sex und Beziehungen aller Art beschäftigt. Wir sprechen jeden Mittwoch neu über ein Thema, das euch bewegt. Und das auf unsere ganz eigene Art und Weise, nämlich zart, hart und ehrlich. Wir haben eine Basis. Diese Basis heißt 18 Jahre Freundschaft mittlerweile.
19, Corinna.
Oh.
Bayern 3, Freundschaft Plus. Immer mittwochs.
Natürlich auch in der ARD Audiothek.
Also um Weisheit zu erlangen, Phoebe, da brauchst du per se einfach mal Lebenserfahrung. Die sammelst du jeden Tag. Dann brauchst du, also laut Studien, dem, was wir wissen, du brauchst so ein überdurchschnittlich hohes Maß an Offenheit für neue Erfahrungen. Also Das ist wirklich hilfreich, sich ab und zu bewusst mal neuen Dingen zu stellen.
Was soll ich machen? Also was tut man da? Also ich habe aktuell keine Kohle für so einen Adventure-Trip. Wirklich gar nicht. Ich mag nicht in den Hochseilgarten.
Mir wurde du brauchst was Günstiges, was Kostenloses.
Naja, kostenlos war es nicht. ich hab mir so wunderschöne Inline-Skates zugelegt. So, wie sagt man denn, so Watteblau, so hellblau, pastellig mit Zitronengelb. Mit Kohle hätte ich wahrscheinlich auch so einen Adventure-Trip machen können. Aber mit denen ruckel ich jetzt so bei uns an der Straße vom Haus entlang. So wie in den 90ern. Also ich mache wieder Sport, wie ich ihn mal als Teenie gemacht habe. Und versuche jetzt auch wieder so Stunts gerade.
Und jetzt fragst du dich, ob du dir damit die Weisheit errollerst.
Also ich bin sehr stolz auf mich, dass ich das wieder angefangen habe.
Ja, tatsächlich. Also es geht halt um so ein lebenslanges Neugierigbleiben. Auch indem ich mich mit Menschen austausche, die die Dinge anders sehen, indem ich was Neues lerne, indem ich mich auch dafür öffne, ja, dass das Leben immer Veränderungen und auch Herausforderungen beinhaltet. Das tust du schon ganz gut, finde ich.
Weil du auch sagst, sich mit Menschen unterhalten, die eine andere Sicht der Dinge haben, das ist wirklich sehr anstrengend. Und ich bewundere wirklich ältere Leute, die ja auch schon gefühlt alles gesehen haben, so ungefähr, und die da so offen sind. Also ja. Die sagen so, ich höre mir auch an, was die Jüngeren sagen und ich ertrage das auch, die andere Sicht. Okay, also merke ich mir.
Raus aus der Bubble.
Wie ist es mit Neurotizismus, mit diesen Stimmungsschwankungen, mit dieser emotionalen Instabilität? Weil da muss ich auch sagen, das wird im Alter auch nicht unbedingt besser, merke ich an mir selbst. Also jetzt mal abgesehen von den reinen Jahrzehnten, die wir auf der Welt sind. Es ist einfach so, je länger wir auf der Welt sind, desto mehr Shit erleben wir. Und dann wird man halt einfach auch schwierig.
Ja, tatsächlich ist es so beim Neurotizismus, der scheint über die Lebensspanne hinweg per se erstmal recht stabil zu bleiben. Aber du hast total recht, es gibt natürlich diese prägenden Lebensereignisse, die unsere Persönlichkeit beeinflussen können. Und bei der Veränderung von diesen Big Five, über die wir gerade sprechen, da scheint es so, dass es besonders über diese Übernahme von neuen sozialen Rollen geht, die für uns besonders prägend oder einflussnehmend sind. Also ein Schulwechsel, der erste Job, vielleicht die Gründung von einer Familie und dann auch, wenn die Berufstätigkeit irgendwann zu Ende geht, so der Wechsel in die Rente oder Pensionierung. Und es geht dann darum, welche Eigenschaften verlangt diese neue Rolle jeweils von mir und wie ich mit dieser Anforderung umgehe? Stellen wir uns mal vor, ich weiß nicht, ob du als Kind mal die Schule gewechselt hast, Phoebe? Nach der Grundschule.
Nach der Grundschule, ja genau.
You're so special.
Ja, das habe ich mit Bravour hab ich das gemeistert. Ich habe von der 9. auf die 10. habe ich die Schule gewechselt.
Ja.
Ich bin von einer Mädchenklosterschule auf die gemischte Schule gegangen dann. Und ich hatte große Angst, dass ich mit Orangenschalen beworfen werde.
Okay.
Und ich habe mich so zur Tarnung komplett schwarz angezogen. Ich sah aus wie so ein schlecht gelaunter Goth und dachte so, erwischt's mich nicht. Das weiß ich noch. Ich hatte da große Angst davor.
Aber auf jeden Fall eine krasse Situation, an die du dich bis heute erinnerst. Ne?
Ja, doch. Die Tage davor auch und so, ja.
Genau. Stellen wir uns mal vor, wir machen so einen Schulwechsel, wir müssen die Schule wechseln und es ist gar nicht so einfach für uns im neuen Klassenverbund anzukommen. Und dann kann ich zum Beispiel als Kind, als Jugendlicher darauf reagieren, indem ich eher ruhiger werde und mich zurückziehe oder eben auch indem ich offener werde, indem ich richtig hochdrehe, indem ich auf mich aufmerksam mache. Beides sind völlig nachvollziehbare Reaktionen. Aber diese Erfahrung, die ich dann mache, die prägt ja wieder so ein bisschen das Bild, das ich dann von mir selbst habe. Und dieses Bild wird beeinflussen, wie ich mich in zukünftigen Situationen vielleicht verhalte. Was ich total erstaunlich finde, ist, Daten zeigen, dass zum Beispiel unser Job uns in unserer Persönlichkeit stärker zu beeinflussen scheint, als so familiäre Ereignisse, zum Beispiel die Geburt unseres Kindes.
Das ist krass, das hätte ich nicht gedacht.
Das ist total erstaunlich. Und das sind sogenannte Sozialisationseffekte, also die Anforderungen und Rückmeldungen, die ich über die Arbeit bekomme, die scheinen wirklich was mit unserer Persönlichkeit zu machen.
Hätte ich nicht gedacht, obwohl es stimmt schon, die Arbeit, die macht schon was mit einem, doch das stimmt schon.
Mhm. Ja, Augen auf bei der Berufswahl, Phoebe.
Oh Gott, gell? Ja.
Aber da kommt es tatsächlich ja auch so auf die Passung von meiner eigenen Persönlichkeit und so in Anführungszeichen die Persönlichkeit meines Jobs und auch die Persönlichkeit des Unternehmens, also die Unternehmenskultur an. Ich habe in der Praxis wirklich immer wieder Patientinnen oder Patienten, die nach ein paar Jahren im Job merken, dass die Arbeit eigentlich nicht so richtig zu der Person passt, die sie im Kern sind oder dass die Arbeit sie auch zu jemandem gemacht hat, der oder die sie eigentlich so nicht sein möchten.
Das ist sau witzig, weil ich zum Beispiel von mir auch immer das Bild im Kopf hatte, ich bin so eine gestresste Journalistin, die immer mit so zwei Telefonen am Ohr so ganz schnell über die Straße läuft. Und das habe ich richtig gefeiert, dieses Bild. Also so muss es sein. Um dann irgendwann festzustellen, dann muss es wirklich so sein.
Ja.
Also es gibt natürlich zum Glück in jedem Job vielleicht auch verschiedene Nischen, wo man, dass man sich dann wieder so ein bisschen rausbegibt. Aber ja.
Was ich schon auch so von mir kenne, so am Anfang ist da auf jeden Fall meine Bereitschaft, mich anzupassen an den Job und das, was gefordert wird, stärker. Und dann merkt man oder habe ich gemerkt, das kann ich gar nicht dauerhaft aufrechterhalten, sondern eigentlich kann ich das nur langfristig machen, wenn ich selbst bin, zumindest einigermaßen.
Nochmal vielleicht kurz auf dieses, dass der Beruf uns mehr prägt als die Elternschaft. Das kann ich fast gar nicht glauben, weil bei da geht es ja um viel mehr, oder? Wenn man eine Familie wird, dann ist ja wirklich das Leben einfach anders als davor.
Wir müssen hier differenzieren. Also die meisten Eltern sagen, dass die Geburt ihres Kindes und auch das Leben mit ihrem Kind ihr Leben schon grundlegend verändert hat. Daten deuten aber darauf hin, dass es ihre Persönlichkeit nicht so sehr verändert wie ihr Job. Wie das ihren Job
auch
getan hat.
Weil ich habe vor kurzem auch einen Artikel gelesen, so das Gehirn ist nie wieder wie davor. Aber das ist trotzdem nicht gleichzusetzen mit diesem, wie man sich persönlichkeitsmäßig verhält. Jetzt würde mich noch interessieren, woher kommt die Annahme, dass unsere Persönlichkeit in Stein gemeißelt ist? Das, was ich auch geglaubt habe, so wir sind irgendwann fertig.
Ja, es gab lange zu wenig Daten von älteren Menschen, um da überhaupt sicher was sagen zu können. Also psychologische Studien werden ja oft an Universitäten durchgeführt, zunehmend auch online durchgeführt. Und da kommt man an ältere Probanden, sage ich mal, nicht ganz so leicht ran. Hier in Deutschland gibt es aber zum Beispiel wirklich seit 2005 eine ganz systematische Erhebung, die jedes Jahr wieder durchgeführt wird an denselben ungefähr 15.000 Menschen. Und man schaut sich an, wie verändert sich die Persönlichkeit bei diesen Menschen über die Jahre hinweg. Und da sehen wir wirklich, dass sich die Persönlichkeit über die gesamte Lebensspanne hinweg entwickelt.
Ich muss sagen, ich liebe ja so Langzeitbeobachtungen. Ich würde das auch gerne in der Lösung hier machen. Also eine kleine, nicht repräsentative Ministudie mit Lösungsgästen, so die einfach dreimal befragen. Immer so, wie geht's dir jetzt mit dem Problem?
Das machen wir mal noch.
Das habe ich mir mal so überlegt. Es ist also nie ganz zu spät, heißt es.
Genau.
Vielleicht noch ein Beispiel, jetzt so mal andersrum gedacht. Also ich komme auf die Welt mit einem eher zurückhaltenden Temperament in sozialen Situationen. Und da würde ich jetzt auch nicht sagen, von Introversion sprechen, sondern
so richtig schüchtern.
Richtig schüchtern, weil das ja was anderes ist, genau. Mhm. Also eher schüchtern, soziale Situationen machen Unbehagen, vielleicht sogar eine Furcht. Kann ich dann allein durch zum Beispiel gute Erfahrungen, also ich komme in einen tollen Kindergarten mit einer super lieben Person dort, die sich um mich kümmert, kann ich dann ein bisschen draufgängerischer werden?
Das ist nicht ganz typisch, also aber das ist durchaus in Einzelfällen möglich. Gerade wenn die Bedingungen, sage ich mal, so sehr gegensteuern. Wir können das ja mal so kurz aus der Perspektive unseres Gehirns beleuchten. Also unser Gehirn ist ein neuroplastisches Organ. Neuroplastizität ist so die Fähigkeit von unserem Gehirn, sich neu zu organisieren und sich anzupassen, indem neue Verbindungen zwischen Nervenzellen entstehen. Und das geschieht immer dann oder auch immer dann, wenn wir neues Verhalten zeigen. Also wenn ich zum Beispiel anfange, offen auf neue Menschen zuzugehen oder mich in der Arbeit vielleicht so gegen diese Schüchternheit stemme und öfter mal meine wirkliche Meinung sage. In solchen Situationen entstehen dann in unserem Gehirn neue neuronale Verbindungen. Und wenn ich dieses neue Verhalten immer wieder zeige, dann werden diese Verbindungen immer weiter ausgebaut. Ich sage das in der Therapie oft so, das ist am Anfang noch so ein ganz kleiner Trampelpfad. Und wenn ich das Verhalten aber immer häufiger zeige, dann wird daraus so eine neuronale Autobahn. Klingt jetzt ein bisschen strange, aber um es sich das so vorzustellen.
Aber ich weiß, was du meinst. Vielleicht hattet ihr auch mal Situationen, wo ihr euch gedacht habt, so ich muss mich jetzt vielleicht ein bisschen mehr reinwerfen in die Situation, damit ich mich mehr traue oder damit ich irgendwie daran wachsen kann. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen groß, aber ich weiß noch, dass ich früher in Arbeitssituationen, wenn es in Gruppen darum ging, seine Meinung zu sagen oder sowas, was sag du auch mal was dazu. Ich habe immer geschwiegen und dann dachte ich mir, ich muss mich jetzt zwingen, ich muss in jeder Sitzung muss ich was sagen. Egal was, ich heb einmal die Hand. Und am Anfang echt noch so rot geworden und rumgestammelt und dann wurde es aber besser. So. Mhm. Und natürlich ist es vielleicht auch einfach einfacher, wenn man älter wird. Aber ich hatte das Gefühl, dass es schon dieses sich selbst ein bisschen herausfordern so einen ganz leicht verändert.
Ja. Und dann die Erfahrung zu machen, dass es von Mal zu Mal ein klein bisschen besser geht. Mhm. Ne? Und das ist mir total wichtig. Also ich möchte jetzt nicht sagen, Hey Phoebe, werd einfach zu der Person, die du sein möchtest. Du kannst dich immer wieder neu erfinden.
Sei einfach mal ein bisschen extrovertierter.
Genau, also werd einfach anders. Das wäre so ein super transformationaler Therapieansatz.
Was heißt das?
Genau, das ist ein Ansatz, damit fokussieren wir so total die Persönlichkeit als Ganzes. Schon auch mit dem Ziel, jemand anderes zu werden. Also zum Beispiel angstfrei, selbstbewusst, charismatisch. Das ist ein Ansatz, der wird vereinzelt in einzelnen Coaching-Bereichen gelebt, auch in einzelnen englischsprachigen Therapieansätzen. Ich sehe das schon kritisch als kognitive Verhaltenstherapeutin, weil so ein Ansatz, der impliziert ja wieder so ganz im Kern, dass die Person, so wie sie ist, eigentlich nicht richtig ist. Und wir können das Orchester unserer Gene nicht gänzlich austauschen. Aber ja, es gibt Neuroplastizität und damit auch langfristig die Möglichkeit, meine Verhaltensmuster langsam zu verändern.
Ja, das wünsche ich, können wir uns dann doch nicht backen. Aber gleichzeitig ist Veränderung möglich. Das ist cool. Unsere Redakteurin Nermin, die hat mir einen Link geschickt und hat gesagt, mach das doch mal. Ihr macht doch so eine Folge über Persönlichkeit und war sehr begeistert und hat gesagt, so, das ist super interessant, wenn man so einen Persönlichkeitstest macht und es gibt da welche, wo du dann so Kürzel rauskriegst, so Buchstaben.
Ah, okay. So ein Code.
So ein Code quasi. Da sind so die einzelnen Buchstaben stehen für so ein Persönlichkeitsmerkmal. Mhm. Und hat total gestimmt. Mhm. Also ich war danach auch super begeistert. Wie die Faust aufs Auge hat es gepasst. Ich muss aber auch sagen, ich habe sowas früher öfter gemacht. Mache ich nicht mehr so. Also ich habe so Tests auch geliebt. So kennt ihr so Zeitschriftentests. Da gibt es ja ganz viele verschiedene. Das macht irgendwie, finde ich, total fun. Und jetzt frage ich mich, gerade in diesem Hinblick auf Persönlichkeit, ist Persönlichkeit auch veränderbar? Muss ich einfach nur regelmäßig so einen Test machen und dann sehe ich, verändere ich mich? Oder ist es vielleicht auch, ja, was das mehr so festbackt fast schon?
Du sagst schon einen total wichtigen Punkt. Also diese Tests, die catchen uns, die holen uns irgendwie genau da ab, weil dieses Ergebnis so krass zu passen scheint.
Mich hat das Testergebnis so befriedigt, weil da auch introvertiert rauskam. Und weil ich früher mal dachte, ich bin extrovertiert und dann habe ich irgendwann auch durch unsere Folgen mir gedacht, nee, ich bin eigentlich mehr so introvertiert und darum strengen mich Dinge so an. Und es ist dann so, der Test erkennt mich so.
Kann er mir auch Sicherheit geben oder einfach ne, so eine Rückmeldung zu bekommen. Da steht dann genau das, was ich so im Inneren fühle oder denke oder wie ich oft handle. Aber wir wissen eben auch, dass wir in solchen Tests so dazu tendieren, so zu antworten, wie wir uns selbst gern sehen möchten oder auch wie andere uns sehen sollen. Also so die eigene Erwünschtheit und auch die soziale Erwünschtheit spielt hier eine Rolle.
Das nennt man Bias, gell?
Das ist ein Bias, genau.
So was ist so ein bisschen verfälscht.
Mhm. Absolut.
Und ich musste, und das ist jetzt ein schiefer Vergleich, ich musste kurz auch an Sternzeichen denken und ich habe Sternzeichen aus meinem Leben verbannt, alle Astrologiefans. Ich habe das früher krass geliebt auch, vor allem das Vogue-Jahreshoroskop. Das war das schönste Horoskop, das man sich durchlesen kann. Das hat auch wirklich, hatte so fast schon so hellseherische Kräfte, dieses Horoskop. Es war wunderschön und ich weiß, es ist nicht direkt vergleichbar, weil es ganz unterschiedlich aufbereitet und gemacht ist, ja. Aber mir wurde als Kind sehr viel gesagt, du bist so und so. Du bist Krebs, das heißt, du bist sensibel, kreativ, häuslich, du richtest gern die Wohnung ein. Ich kann kein Bild an die Wand hängen, aber
das hat was mit dir gemacht.
Also es war so eine ganz feste Zuschreibung, wie ich bin. Und das habe ich so ein bisschen da auch als beim Test machen lieb, dass ich mir dachte, ja genau, so bin ich.
So Tests sind super populär und die können manchmal wirklich für so Aha-Momente sorgen. Ich will jetzt diesen Test übrigens auch machen. Oder auch für Entlastung sorgen, weil uns so ein Ergebnis schon auch helfen kann, uns besser zu verstehen. Ich bin trotzdem auch vorsichtig, was solche Tests aus dem Internet angeht, weil ich nichts über die sogenannte Validität von diesem Test weiß. Also das bedeutet, ich weiß nicht, was misst dieser Test eigentlich genau und auch an welcher Vergleichsstichprobe ist der normiert worden? Also mit welcher Gruppe von Menschen wird das Ergebnis, werden meine Antworten verglichen oder in Zusammenhang gesetzt? Und oft sind solche Vergleichsstichproben weiße Menschen, sehr so heteronormative Menschen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel aus einer bestimmten Kultur komme, ein anderes Geschlecht habe wie meine Vergleichsstichprobe, dann kann es das Ergebnis verfälschen. Und das ist immer eine Momentaufnahme, so ein Test. Ich hatte zum Beispiel mal eine Klientin, die kam zu mir in Therapie und sagte, dass sie super introvertiert ist und sich einfach mehr Unterstützung wünscht, diese Eigenschaft von sich so zu akzeptieren und auch beruflich, ja, trotzdem in ihrem Unternehmen zu bleiben. Und die war gleichzeitig auch ziemlich gestresst, der war wirklich alles zu viel. Jeder Kontakt hat sie wahnsinnig viel Energie gekostet. Und wir haben erstmal angefangen, uns den Stress anzuschauen und Stress reduziert, geübt, eigene Bedürfnisse zu kommunizieren, sich abzugrenzen. Und was dann passiert ist, erstaunlich, nämlich diese vermeintliche starke Introvertiertheit ist viel weniger geworden. Die konnte soziale Kontakte wieder genießen, einfach weil sie die Fähigkeiten hatte, sich abzugrenzen und für sich einzustehen. Und ich sage jetzt überhaupt nicht, dass hinter jeder Introvertiertheit eigentlich nur Stress steht.
Ich glaube das aber in dem Moment jetzt gerade auch, Marin. Also ich fühle mich auch davon total abgeholt. Genauso wie vom Test, der sagt, dass ich introvertiert bin.
Also ich möchte damit sagen, wir Menschen sind halt individuell und passen selten in eine Schublade. Du schon gar nicht, Phoebe.
Oh, auch nicht, Marin. Ja, jetzt haben wir ein bisschen mit der Halbwahrheit, wir sind einfach, wer wir sind, aufgeräumt. Aber gibt es jetzt heute überhaupt eine Lösung?
Es gibt heute keine wirkliche Lösung, aber ich würde sagen, es gibt ein Fazit. Also Persönlichkeit entwickelt sich, wird im Laufe der Zeit ein bisschen stabiler, aber Veränderung ist wirklich über unser gesamtes Leben hinweg möglich. Und das, was wir so mitgegeben bekommen im Leben, steht immer in einer Wechselwirkung mit dem, was wir erleben, was wir erfahren, was wir machen, was wir lernen. Und diese Erfahrungen, die nehmen Einfluss auf unser Verhalten, wie wir uns sehen. Und die Basis dafür ist die Neuroplastizität unseres Gehirns. Persönlichkeit ist in einem gewissen Rahmen durchaus veränderbar. Und Phoebe, die Entwicklung hört im Laufe des Lebens nie auf.
Ja, großartig. Danke dir, Maren. Vielen, vielen Dank an Maren Wiechers.
Danke an Phoebe.
Dass du uns das heute alles so wunderbar erklärt hast. Und wir danken natürlich euch ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt zu dieser Folge, dann schickt uns gerne eine Sprachnachricht im Messenger eurer Wahl an die 0173 45 22 100 oder auch 45 22 100, wie es die Profis sagen. Und ihr könnt uns da auch gerne Themenvorschläge schicken oder eure Geschichte erzählen. Und wenn ihr auch die nächste Folge hören wollt, dann abonniert die Lösung. Außerdem freuen wir uns natürlich über Bewertungen in der Podcast-App eurer Wahl. Es gibt nicht die Lösung.
Aber jeder Schritt zählt.
Die Redaktion hatte Nermin Ismail. Produktion Anja Beusterin. Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.